Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Willkommen im Persönlich aus dem Stadttheater Biel. Es ist ein wunderschönes Theater, mitten in der Bieler Altstadt. Ein Zweispartenhaus mit Schauspiel und Opern. Derzeit kann man zum Beispiel eine Kinderoper hier sehen oder vom Lessing Emilia Galotti. Ich sitze hier mit meinen Gästen auf dem Orchestergraben. Also es ist so eine Platte draufgelegt. Über uns sind zwei Balken, zwei Ränge und das Publikum im Parkett sitzt auf wunderbaren roten Postersesseln. Zu meinen Gästen, da ist zum einen der Roman Tschäppeler. Er ist diplomierter Chaospilot, Musiker, Manager und Unternehmer. Er ist 32 und lebt hier in Biel. Dann die Brigitte Cutisalvi, sie ist Anwältin, hat das Büro hier in Biel. Mit 15 ist sie erblindet und sie hat von sich gesagt, ich bin mit meiner Blindheit ein visueller Mensch. Schön, dass ihr beide da seid. Brigitte Cutisalvi, vis-à-vis, oder jetzt rechts von euch, sitzt der Roman Tschäppel. Ihr habt einfach kurz mit ihm berichtet, kennt ihn nicht. Macht ihr euch jetzt ein Bild von dieser Person, die da sitzt?
Noch ziemlich vage. Also ich konnte die Grösse spüren, die ich ihm Hand gedrückt habe.
Also wie gross ist er etwa?
Ich würde schätzen, so etwa 1,80, stimmt es? Ungefähr?
4 cm weniger.
Also nicht
aber das ist sehr nah. Ja.
Gut, und dann sehr ein wacher Blick, das ist mir aufgefallen. Ein schöner Handdruck, sehr präsent. Und sehr, auf Französisch würde man sagen, bien dans sa peau, gut in seiner Haut. So. Das ist mehr das. Mehr kann ich nicht sagen, ob er jetzt dunkle Haare hat, helle, vielleicht gar keine. Da müsste ich ein bisschen näher kommen.
Roman Tschäppeler, beschreibt doch jetzt kurz euch noch, der Frau Cutisalvi. Wie seht ihr aus? Wer seid ihr?
Ich habe einen wachen Händedruck. Nein, das ist natürlich sehr schön, wenn ihr das gespürt habt. Ich bin genauso erwacht, wie ihr mir beschrieben heute Morgen. Also irgendwie mal hier mit Energie. Ich habe Haare. Sie ergrauen lustigerweise schon langsam. Auf der Seite, habe ich mir sagen. Ich bin 1,76 entsprechend und bin ein Bieler, ein zugezogener Bieler aus Lies und immer wieder weggegangen und immer wieder hergekommen. Das ist also eine kurze Beschreibung. Jetzt, ich habe hier mein Büro in Biel, ich wohne in Biel und es gefällt mir eigentlich, in einer Stadt zu sein, wo oftmals so ein bisschen in Negativschlagzeilen ist, muss ich sagen.
Inwiefern?
Ja, also man sagt irgendwie, ja, das Bio und Kriminalität und da laufen Leute amok, gerade kürzlich. Irgendwie hat das so eine Spannung, die für meinen Beruf, also so im kreativen Chaos in Navigieren, auch eine Wichtigkeit hat. Und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, weil ich auch an anderen Orten war, wo in Bio wirklich sehr, sehr schön ist. Es hat so eine Energie, so eine kreative Energie.
Es ist eine Multikulti-Stadt und wenn man herkommt, weiss man nie recht, ob man Französisch oder Schweizerdeutsch reden soll. Frau Cutisalvi, redet ihr eher Französisch oder eher Schweizerdeutsch?
Wirklich beides. Sie tun mich gerade anpassen. Sobald ich höre, dass jemand Französisch redet, tue ich Französisch, meine Muttersprache. Und sobald die Zanger reden, dann rede ich automatisch Schweizerdeutsch und sehr oft quer. Also durch und quer mit meinen Berufspartnern, die übrigens auch da sind heute. So, trotzdem, dass wir zusammen arbeiten, haben sie gleich gelacht. Ich habe mich auch noch am Sonntag zu sehen und zu hören.
Das ist schön, ja, ist gut.
Wir reden wirklich total durchmischt. Ich wollte etwas zur Kriminalität sagen. Für mich ist das natürlich auch etwas sehr Kreatives, beruflich gemeint. Und,
das ist schon vielversprechend. Kriminalität ist kreativ beruflich gesehen, okay? Das tun wir dann noch vertiefen, Frau Cutisalvi. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf, wie ihr jemanden wahrnehmt. Wie wichtig ist denn für euch die Stimme zum Beispiel? Das ist ja etwas sehr Prominentes.
Die Stimme ist mir sehr wichtig, aber eigentlich das ganze Auftreten, dass ich höre, wie ihr jetzt gerade vorher, Frau Kielemann, zu mir habt geschaut und dann wieder über.
Ihr hört, wo ich schaue?
Ja, ich höre, wie ihr schaut. Ihr dreht natürlich den Kopf drehen, aber eure Aufmerksamkeit, so im Blick, wenn ihr mir Fragen stellt, schaut zu mir und dann schaut gerade wieder über. Es ist wie wenn ihr mir dann das Ohr würdet strecken, damit ihr besser hört. Also es nehme ich alles wahr. Oder eine Bewegung, eine Art Atmen, rumzulaufen. Es ist eigentlich das Ganze, nehme ich wahr. Und immer mehr. Je mehr ich jemanden kenne, desto mehr wird alles wichtig. Die Stimme ist klar, das ist das Erste, was ich von jemandem auch auf die Distanz mitbekomme. Und das ist mir natürlich sehr wichtig.
Aber man kann sich ja auch extrem täuschen in der Stimme.
Man kann sich in allem täuschen. Mhm. In der Stimme auch. Also ich bin nicht, wie soll ich sagen, hellsehender, weil ich nicht sehe und Leute anders wahrnehmen, unter anderem über die Stimme, absolut nicht. Manchmal, wenn ich mich über Lala beschreibe, dann habe ich mir die Person anders vorgestellt, als sie eigentlich auftritt.
Ihr müsst immer sehr viel auf das Mal wahrnehmen, ihr müsst sehr aufmerksam sein. Das stelle ich mir noch anstrengend vor. Ihr könnt nie so ein bisschen gemütlich rumtreppeln und irgendwo sein mit der Aufmerksamkeit.
Das stimmt, das muss ich mir wirklich schenken. Moment, wo ich absolut unaufmerksam darf sein. Sonst bin ich meistens sehr konzentriert, muss es sein, sonst schlage ich mich an oder nimmt ungenügend das Leben war und die Welt war und ich bin aber sehr, sehr interessiert und neugierig und wenn ich will, in meiner Neugier Rechenschaft geben, dann muss ich sehr aufmerksam sein.
Also der ist für euch so einfach nicht präsent sein, fast wie ein Luxus, den ihr nach ab und zu könnt leisten.
Ganz genau. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist so.
Roman Schäppeler, ihr seid also diplomierter Chaospilot. Das ist ein Diplom, das ist also kein Witz. Ihr habt das in Dänemark erworben mit einer dreijährigen Ausbildung an einer Fachhochschule. Was muss denn ein Chaospilot am Schluss können?
Es gibt so das Schöne an dieser Ausbildung, ist, man kann so ein bisschen nach Tageslage quasi entscheiden, wie man es erzählen will.
Also, wähle, wieder erzählen, ja, was ihr seid.
Ja, das ist eben schön. Es ist eine Generalistenausbildung. Also, man wird als Chaospilot ausgebildet, um von allem etwas können, aber nicht richtig. Jetzt kann man das positiv oder negativ auffassen, aber die Geschichte dahinter ist, in den Ende 80er Jahren, Anfang 90er Jahre, hat ein relativ charismatischer Mensch, der Uwe Elbeck, sich gefragt, wie können wir Leute ausbilden, die vorausgesetzt, wir sind in einem Chaos. Und das hat man dann so ein bisschen gespürt. Also wirtschaftlich, gesellschaftlich, wenn man ehrlich ist, oftmals auch privat, in einem Chaos. Und wie können wir Leute ausbilden, die in diesem Chaos können navigieren können? Und zwar nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern auf einer Führungsebene, also mit anderen Leuten zusammen, etwas erreichen in diesem Chaos. Darum der Name Chaospilot. Jetzt, wenn man es ein bisschen genauer sagen will, ist es eigentlich eine Ausbildung, die versucht, Leadership, das ist jetzt so das englische Schlagwort, also das Führen von Menschen, sich führen lassen, wie geht man mit einer Gruppe um, wie schafft man zusammen, oftmals kreativ. Der zweite Punkt ist, wir haben alle zusammen Ideen, man geht davon aus, dass alle irgendeine Idee haben. Das Problem ist ja meistens nur, man macht sie von A bis E oder F oder G, aber nicht bis Z. Und die Frage ist, wie kann man also ein bisschen die Hartnäckigkeit entwickeln, wenn man selber eine Idee hat oder wenn eine Gruppe eine Idee hat, dass man die zum Ende führen kann. Und das ist dort gemacht worden. Jetzt würde man ja eigentlich erwarten, dass die Ausbildung sehr chaotisch vonstatten ist gegangen. Das war nicht unbedingt der Fall. Es war natürlich sehr strukturiert, weil das Chaos braucht ja auch quasi der Gegenpol, also die Struktur, um überhaupt etwas zu erreichen. Das ist so ein kleiner Trugschluss, den ich auch immer hatte, dass man sehr chaotisch denken muss, um kreativ zu sein. Das ist aber nicht so. Also man ist eigentlich kreativer, wenn man einen abgesteckten Rahmen bekommt und dorthin kann eine Idee entwickeln oder ein Projekt umsetzen.
Ein paar Fächer in dieser Chaospiloten-Ausbildung. Was ja, mir das konkret ja, vorstellen?
Also das kann sein, dass man morgen, also es ist so ein bisschen aufgeteilt wie eine Fachhochschule, also man ist um 9 Uhr morgen in die Schule gegangen und ist dann um 5 Uhr auch wieder heimgegangen. vorausgesetzt, wir hätten kein Projekt selber machen müssen. Dann war es dann wirklich bis am Morgen um 2 Uhr, wo man arbeiten musste. Aber dann ist man morgen gekommen, dann hat man mal 2 Stunden Tai Chi gemacht und nachher ist zum Beispiel der Lars von Trier, ein dänischer Filmemacher, gekommen und hat über die dänische Filmgeschichte erzählt und am Nachmittag hat man gelernt, wie man einen Businessplan schreibt und am nächsten Morgen ist man die Aarhus Universität und dort hier hat man über Organisationstheorie eine Vorlesung müssen besuchen und dann am Nachmittag ist zum Beispiel Lego, das ist ja auch eine dänische Firma, gekommen und hat gesagt, könnt ihr nicht mal eine Woche lang darüber nachdenken, wie unser Legoland sollte umgebaut werden.
Und warum hätte es für euch genau diese Ausbildung müssen sein? Ihr hättet ja auch hier können irgendeine, ja, ich weiss nicht, was gibt es für ein Äquivalent in der Schweiz? Nicht?
Ja, also es ist schon relativ eng angelegt an einer Business School, also sag jetzt mal an einer Wirtschaftsausbildung, weil es geht natürlich schon immer auch darum, wie kann man eine Idee in eine Form hineinbringen, Entrepreneurship, also Unternehmertum, wie kann man auch etwas machen, wo quasi auch einem den Lebensunterhalt kann ermöglichen.
Und die leben ja heute von diesem Beruf und das nicht schlecht?
Ja, mal, das kann man so sagen, ja. Das stimmt. Also, was mich fasziniert, ist eben, dass es sicher nicht langweilig wird. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nach dem Gymnasium ein Geschichtsstudium anfangen soll. Das hat mich sehr interessiert. Bin dann aber hier in Biel in eine komische Firma reingerutscht, die heisst Brainstore, also Ideenfabrikationsunternehmen. Und das hat mich fasziniert, dass dort jemand war, der behauptet, Ideen kann man auch industriell herstellen. Ich bin dann dort 3 Jahre geblieben hängen, bevor ich auf Dänemark bin. Und in genau diese Richtung kann ich etwas machen. Also, Ideen dürfen zu entwickeln und sie nicht nur auf Papier lassen, sondern auch umzusetzen. Und ganz ehrlich gesagt, zu diesem Zeitpunkt hat es eher Schweiz oder an einem anderen Ort nichts Sättiges gegeben und dann musste ich halt in saure Äpfel beissen und Dänisch lernen und bin dann auf Dänemark gegangen.
Ist das wirklich so sauer gewesen?
Ja, also ich meine, wenn jetzt ich habe viel auch mit Deutschland oder mit deutsch sprechenden Personen zu tun und die machen sich manchmal schon ein bisschen lustig über unser und wie wir da reden.
Ja, gut, ich kann aber Dänisch sagen, ist schon speziell.
Ich kann euch nur sagen, Dänisch ist dann noch ein Zacken schlimmer. Also das ist zwar eine germanische Sprache, es lässt sich relativ einfach lernen, was die Schrift anbelangt, was die Grammatik anbelangt, was die Wortstämme anbelangt, aber denen zuzuhören und das zu verstehen, das ist eine andere Liga. Ja.
Brigitte Guttisalvi, euer Name ist ein Doppelname. Einerseits Guti von eurem ungarischen Vater, Salvi, durch die Heirat mit einem Italiener, also Guti Salvi. Und ihr habt mir gerade nicht allzu fest auf eure Familienkonstellation einzugehen, weil es einfach schnell mal kompliziert wird. Gleich ganz kurz, ihr seid in Paris geboren und euer lieblicher Vater ist Franzos, der in Tunesien ist auf die Welt gekommen.
Genau, meine Mutter ist auch Französin. Und, also Französin und Schweizerin unterdessen und ist auch in Tunesien geboren. Also beide hatten diese Situation. Genau.
Und hat ihr einen zweiten Vater bekommen, den Herr Guti?
Genau, der mich adoptiert hat. Dann. Und weil ich Französin war, hatte ich das grosse Glück, dass ich einen zweiten Vater bekommen durfte, ohne den ersten zu verlieren. Also durch die Adoption musste man nicht rauslesen. Und das habe ich so gerne, wenn ich nicht rauslesen muss, sondern etwas dazukommt.
Die Vielfalt ist ja von euch sehr gefällt.
Sehr. Also mein französisches Buch hat «Double Lumière» geheißen, also mit Doppel. Und Lichtspuren ist mir wichtig, dass es nicht Lichtspur ist. Ich habe sehr gerne, wenn es auftut und nicht abschließt.
Ihr seid dann mit euren Eltern, die der Elfi waren, eben mit dem Herrn Guti und eurer Mutter, seid ihr in die Schweiz auf Bern. Warum denn?
Und mit meinem Bruder, der dann 6 Monate alt war. Ja. Ja, weil mein Vater Kunsthistoriker war und er hat als Vizedirektor vom Kunstmuseum dürfen die Stelle überkommen in Bern. Und darum sind wir auf Bern gezogen. Meine Mutter hat Französisch unterrichtet und das hat sie auch in Bern weiter können machen. So sind wir auf Bern gekommen.
Mit 15 oder gut 15 habt ihr nachher eine Krankheit, eine Netzhautablösung. Also bis dann habt ihr normal gesehen.
Ich bin kurzsichtig geworden, ziemlich plötzlich mit ungefähr 7. Aber ich konnte normal sehen, also einfach mit Brühe ab 7. Und mit 11 hatte ich die erste Netzhautablösung. Eigentlich ein paar Monate, nachdem wir in die Schweiz gekommen sind. Ich hatte ein paar und eine letzte, als ich dann erblindet bin, da war ich 15,5. Und das ist sehr plötzlich gekommen. Und ich würde meinen, für meinen Charakter sicher zum Glück. Weil ich habe nicht mit der Angst gelebt, blind zu werden. Also habe ich voll im Sehen geschöpft. Ich war sehr ein visueller Mensch, bis tatsächlich geblieben. Natürlich muss ich es mir jetzt vorstellen. Ich sehe es nicht mehr direkt, sondern indirekt. Und somit hatte ich meine volle Energie zur Verfügung gehabt, um eigentlich zu kämpfen, was wichtig geworden ist nach der Erblindung.
Mhm. Ihr habt ja in eurem Buch sehr eindrücklich beschrieben, die erste Nacht, wo euch das mitgeteilt worden ist, als grosses 15-jähriges Mädchen, Mutterseelen allein im Spital. Wie war das gewesen? Plötzlich einfach zack.
Es war so, dass der Chirurg, der mich operiert hat, ja sehr ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Und er war sehr mutig, weil ich denke, ein anderer hätte nicht einmal gewagt, die mit zu operieren. Denn. Also die Chance war sehr klein. Aber er konnte nicht können bis am nächsten Morgen warten. Und um 11 Uhr ist er plötzlich in meinem Spitalzimmer gekommen. Ich war tatsächlich allein gewesen. Und er hat nachher feststellen, dass ich erblindet bin. Und ab seinem Ton hätte er mir das sowieso nicht verheimlichen. Er war wahnsinnig unglücklich. Mhm. Dann habe ich die erste Nacht allein durchgemacht. Und zwar, ich konnte niemandem anrufen oder irgendetwas machen. Aber ich denke, es war wichtig, dass ich das allein müssen durchmachen. Ob schon schwierig war, musste ich viele Emotionen durch mich und habe auch gemerkt, dass für mich sich ganz klar, ob schon ich keine Ahnung hatte, was es bedeuten, blind sein. Vor einer Minute habe ich gewusst, dass ich blind bin. Plötzlich weiss ich es. Es hat nichts geändert. Ich war die gleiche Brigitte. Aber irgendwie habe ich gewusst, ich wollte weiterleben. Leben und nicht überleben. Und blind, boah, sehen wir dann, was wir mit dem anfangen.
Also so der Mut von dem grossen Mädchen ist gekommen. Hey, jetzt machen wir das. Jetzt gar nicht mache ich das.
Nach ein paar Stunden, nicht sofort, ja. Also ein paar Stunden, es ist zuerst verrückte Angst gekommen, die erste Angst, ich will nicht mehr träumen wie vorher. Ich habe gekämpft, das war mein erster Kampf, ist gegen Schlaf. Ich wollte nicht einschlafen, weil ich Angst hatte, ich träume dann nicht mehr wie vorher.
Und wie hat er träumt, effektiv?
Und zum Glück bin ich halt nicht so stark wie der Schlaf. Und bin eingeschlafen und habe geträumt. Und das war für mich schon das erste schöne Erlebnis gewesen.
Wirklich. Wie hat er geträumt?
Wie vorher. Ich bin ja eigentlich bevor er mich geweckt hat, der Arzt, habe ich nicht gewusst, dass ich blind bin. Ich habe geträumt. Also eigentlich war es eine Angst, eine spezielle, komische Angst, die ich hatte. Und seither träume ich immer noch visuell. Aber ich bin mir immer bewusst, dass ich blind bin in meinen Träumen. Oder fast immer. Ich weiss, dass gewisse Sachen nicht mehr gehen, weil ich ja blind bin. Aber trotzdem sehe ich alles. Also es ist manchmal wirklich ein bisschen schizophren, meine Träume. Aber ich habe es gerne. Ich träume wahnsinnig gerne. Ich schlafe darum sehr gerne.
Roman Cappeller, schlafen dir auch gerne?
Ich schlafe sehr gut. Ich bin so ein 1, 2, 3 Schlafer. Also ich kann wirklich sehr gut einschlafen. Doch, ich schlafe sehr gerne. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich wieder eine Stunde länger schlafe. Also ich bin jetzt auf 8 Stunden.
Und träumt ihr?
Ja, ich habe meine Augen operiert. Also ich bin auch meine Augen lasern. Ich bin kurzsichtig gewesen. Ich habe das vor einem halben Jahr gemacht. Und seither merke ich, wie fest ich geträumt habe, ohne zu wissen, was. Also, dass ich geträumt habe. Nämlich, wenn sich meine Augen im Schlaf stark bewegen, dann habe ich ganz trockene Augen am Morgen. Mhm. Das heisst, ich kann an meiner Augenfeuchtigkeit feststellen, wie viel ich geträumt habe. Ich finde, ja. Jetzt würde man gerne wissen, was man träumt. Ja, nein, das ist so etwas, wo ich irgendwie nicht die Person bin, die am Morgen aufstehen kann und dann, von dem träumt. Meine Freundin zum Beispiel, die hat das sehr gut, die erzählt mir dann ganze Geschichten und dann kommt ein neuer Sinn, und das habe ich auch noch geträumt. Und ich probiere mich daran zu erinnern, was ist jetzt bei mir gegangen, was ist jetzt bei mir irgendwie vorgekommen im Traum und dann weiß ich nicht mehr.
Ihr habt natürlich sehr ein aktives Leben in eurer Nicht-Traumzeit, sondern in der Wachzeit, Roman Cappeller. Ihr seid geboren, aufgewachsen in Lies im Berner Seeland. Und was seid ihr dort für einen Bub gewesen? Sie sind ja in so einem Aufliegen interessiert. Seid ihr das gerne schon gesehen?
Ja, also ist, auch dort ist es fast ein schwierig zurückzuerinnern. Ich muss mich dort ein bisschen auf Erzählungen von meinem Umfeld abstützen. Und weiss nur, dass meine Mutter, die heute hier im Publikum ist, mich ein paar Mal hat ihre Wäschküche vergessen. Also ich bin, glaube so ein jetzt muss man sagen, was ich in der Wäschküche gemacht habe. Okay, ich habe dort gemalt, ich habe viel gebastelt und bin offenbar recht pflegeleicht gewesen. Also, man hat mich irgendwo herstellen oder eben in der Wäschküche einen grossen Tisch, den ich malen konnte. Und dann, irgendwann am Mittag, ist dann die Mutter in den Sinn gekommen, oh, der Roman, der ist ja Hunger in der Wäschküche. Muss ich schauen. Ich habe dann nachher, so ein bisschen im Vor-Teenager-Alter, bin ich so ein bisschen auf das Basteln gekommen und alles, was ferngesteuert ist, gesehen. Und hat dann nachher auch da in der Familie so ein kleines Bastelvorbild gehabt. Der Cousin von meiner Mutter, der ist so ein kleiner Erfinder, sag ich mal, und der hat dann mit Motoren zu tun gehabt und da bin ich sehr fasziniert gesehen und hatte irgendwann eine Trottinette, einen Solex-Motor drauf gemacht und die Polizei hat mir übrigens auch verwünscht, mal, wo ich mit den Rollschuhen habe ich die Rollschuhe genommen und einfach den vorderen Teil vom Solex, oder? Mhm. Abgeschraubt hinten und einfach so auf den Rollschuhen so umgefahren. Jetzt habe ich gerade feststellen, dass eine Werbung von einem Schweizer Getränkehersteller tatsächlich Werbung macht. Also, da hat es dann bei mir abgeschaut.
Genau. Der mit 17, 18 habt ihr in diesem Lies, wo ja so eine Mischung zwischen Dorf und Stadt ist, man weiss nicht genau, wie man dem soll sagen, der hat dort ein Kulturzentrum ins Leben gerufen. Einfach aus dem Nichts.
Ja, aus einem Bedürfnis. Also mit 17 und 18 will man natürlich einfach festen und will sich ein bisschen geniessen und will ein bisschen Sachen ausprobieren, die jetzt Mami eben nicht so gesehen, oder? Und man hat dort keine Möglichkeit gehabt. Und das ist so ein bisschen aus diesem Bedürfnis aus entstanden und aus dieser Aktivität und auch Mut und der Zuversicht, so etwas zu machen, habe ich natürlich zusammen mit Kollegen gesagt, wir machen so eine Kulturfabrik und haben dann angefangen. Und ich hatte politische Beziehungen gehabt.
Mit 17?
Ja, ich bin mit der Tochter vom damaligen Gemeindepräsidenten zusammen gesehen, nicht wahr?
Vitamin B,
ja, das ist dann eben der Filz, oder? Nein, aber wir haben dort wirklich Glück gehabt, dass wir mit dem Hermann Moser, ehemaligen Gemeindepräsidenten von Lyss, jemanden hatten, der absolut verstanden hat, dass es so etwas braucht. Wir haben Unterstützung bekommen und haben das in einem alten Fabrikgebäude, also einer Kulturfabrik, einrichten können, die sich nachher innerhalb von 10 Jahren zu einem wirklich wichtigen Punkt, und nicht nur für Lyss, sondern für die ganze Umgebung, also so einen Jugendkulturpunkt, entwickelt hat. Leider hat das Gebäude müssen abgerissen werden. Ich denke jetzt, die Leute, die hier im Seeland sind oder im Kanton Bern, haben jetzt gehört, dass es die neue Kulturfabrik gibt, also ein grosses Projekt, ein neues, tolles Kulturzentrum, das vor 3,5 Monaten eröffnet wurde, wo ich mich natürlich auch wieder engagiert habe, dass man den Umzug vom abgerissenen Gebäude in einen Neubau machen kann. Und das ist mir sehr am Herzen gelegen und jetzt funktioniert das wunderbar. Ich bin jetzt diese Woche wieder vorbeigeschaut. Also, das ist wirklich für mich eine sehr grosse Befriedigung, dass Lyss jetzt auf der kulturellen Landkarte sogar, ich würde jetzt behaupten, ein bisschen bluffen, nationale Bedeutung bekommen für Jugendkulturmusik.
Woher kommt das? Was für eine Eigenschaft braucht ihr, für dass ihr einfach so sagt, hey, es braucht ein Kulturzentrum, wir machen das?
Eine Mischung zwischen Wunsch und Überheblichkeit vielleicht. Also irgendwie nicht das Gefühl haben, also erstens mal, wir sind in der Schweiz, wir klagen zwar viel, aber was wir hier für Möglichkeiten haben, also man kann nicht mehr als auf die Schnur fliegen. Und ich meine, das ist ja nicht so schlimm. Man kann immer wieder aufstehen, man kann immer irgendwie, findet man eine Lösung. Man hat eigentlich immer bei allem Unterstützung. Und ich glaube, das ist das, vielleicht, ich weiß nicht, ob das genetisch ist oder was.
Genetisch heisst
was? Keine Ahnung. Also ja, ob es mir einfach, Teil haben mehr den Drang, etwas zu erreichen und etwas auf die Beine zu stellen als andere. Das ist sicher auch ein Unterschied. Aber ich glaube, man kann es nicht entschuldigen damit, dass man nicht Möglichkeiten bekommt. Natürlich gibt es Leute, die weniger Möglichkeiten haben. Aber wenn man wirklich lang genug etwas verfolgen und das dann auch macht, denke ich, dann kommt man vielleicht nicht ganz dorthin, wo man geplant hat, aber man hat einen Schritt gemacht. Und das, ich weiss gar nicht, das habe ich mir gar nicht überlegt, wieso ich so bin. Das hätte ich vielleicht sollen vor dem heutigen Gespräch.
Könnt ja weiterdenken. Ja. Frau Guttisal, wie ihr habt hier einen Plan gehabt, ihr habt euch wollen, wirklich einen Beruf wählen, der euch interessiert und ihr seid Anwältin geworden. Warum Anwältin? Das ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, auch als Sehende. Und für euch vielleicht noch besonders anspruchsvoll, warum gerade das?
Also ich denke, wenn ich nicht erblindet wäre, wäre es nicht mein Weg gewesen, sehr wahrscheinlich.
Was denn, wenn ihr gesehen hättet?
Ich habe mich sehr für Theater interessiert, aber ich bin gar nicht sicher, ob ich Begabung hätte gehabt, aber es hat mich sehr fasziniert. Oder ich wollte sehr Ärztin werden, aber für in die Welt herumzureisen damit. Mhm. Also ich bin sehr wirklich fasziniert auf alles, was nicht sehr ähnlich ist, wie das, was ich kennen, in andere Welten, andere Menschen, andere Art zu leben, zu denken. Das interessiert mich und fasziniert mich. Also es wäre wirklich das gewesen, was ich wollte. Und als ich erblindet bin, habe ich sehr schnell gemerkt, dass sind zwei Wege, die mit der Blindheit nicht zusammenpassen. Und was denn? Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, ein bisschen, wie jetzt der Herr Zschäppeler gesagt hat, ich kann auch nicht sagen, warum ich so bin. Ich habe ganz sicher viel Unterstützung bekommen von meiner Familie her. Die sind von Ungarn, von Tunesien und Frankreich, dann in der Schweiz nicht sogar zu gehen und so weiter. Also ich war schon ein bisschen in einer Welt, wo man, wenn man einen Wunsch hat, man versucht, dem so nahe zu kommen wie möglich. Also sehr viel Angst und Überlegungen, ob das jetzt geht, ob es gescheit ist oder nicht, habe ich mir nicht unbedingt gemacht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich überzeugt bin, dann kann ich ziemlich gut die Leute, die um mich herum sind, dann auch überzeugen, dass sie auch mitmachen, mithelfen. Das war mit der Schule so, mit dem Gymnasium so und nachher mit der Uni so. Aber nicht nur, auch allgemein. Wenn ich etwas wirklich ganz tief wünsche, dann machen ziemlich schnell viele Leute mit. Da habe ich gemerkt, das ist eine Stärke, die ich habe. Also könnte ich vielleicht als Anwältin wirklich auch da mitziehen. Das heisst, auch das Gericht zum Beispiel überzeugen oder versuchen zu überzeugen, Leute auch helfen. Das war mir auch ein Bedürfnis.
Was hättet ihr für Leute, für Klientel?
Ich habe sehr viele Opfer von Sexualmissbrauch, das ist zwar nicht, ich habe nicht gewusst, dass ich das machen würde, das hat sich so ergeben. Ich habe mal einen Fall gehabt, der sehr mediatisiert worden ist und von dort an hat es angefangen, es hat mich sehr interessiert. Wo man dann mit den Leuten zusammenarbeitet einerseits und mit der Umgebung sehr oft, mit den Ärzten, Psychiatern, Schulen, wenn es um Jugendliche geht. Es ist sehr, sehr ein breites Spektrum von Leuten, wo man da muss können, zusammen arbeiten und zusammen reden und zusammen überlegen. Das fasziniert mich. Und natürlich auch nicht in der Opferrolle bleiben. Als blind könnte man sehr gut, und das hat mich auch angeboten, nicht in meiner Familie und Umgebung, aber sonst ein bisschen breiter, sehr schnell Hand strecken und nicht nur zum Helfen laufen, sondern zum für einen Laufen, dass man als Opfer angeschaut wird und auch sich in der Rolle könnte gehen lassen. Und ich würde meinen lassen. Das möchte ich nicht, weder für mich noch für die Leute, die ich vertrete.
Die hat vorhin, als wir hier auf die Bühne gelaufen sind, gesagt, ich gebe euch den Arm. Und nicht, bitte gebt mir den Arm. Er hat dann die Hand auf meinen Arm gelegt und seid mit mir gelaufen.
Ja, ich glaube, ich habe gesagt, welchen Arm darf ich nehmen?
Genau.
Ich nehme sehr gerne.
Die tut also Opfer vertreten, kämpfen für diese Opfer. Ja. Wie geht das konkret im Saal, im Gerichtssaal?
Also im Gerichtssaal gehe ich immer mit einem Praktikanten oder einer Praktikantin, die zum Glück sieht. Und zwar aus dem Hauptgrund raus, wo ein Weg könnte lehren, ein Saal könnte lehren. Also theoretisch könnte ich allein gehen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Leute, die ich vertrete, das Gefühl haben, sie müssen nichts übernehmen. Meine Blindheit ist mein Problem, nicht ihres. Das ist ganz wichtig, weil sie haben schon genug zu kämpfen mit sich selber und mit der Situation. Und die Person, die da ist, muss das ganze Visuelle übernehmen. Es könnte auch etwas passieren während der Verhandlung, die nur visuelle Natur ist. Und ich könnte es mir nie verzeihen, wenn aus diesem Grund etwas schief würde laufen.
Gibt es denn manchmal Klienten, die sagen, oh, ich habe nicht gewusst, dass ihr blind seid, ich möchte lieber nicht mehr von euch vertreten?
Eigentlich nicht. Es ist ich tue es ansprechen immer am Anfang. Wenn ich weiss, die Leute haben es nicht gewusst, sage ihnen, schauen, das Vertrauensverhältnis ist Hauptsache. Wenn das nicht entsteht, Blindheit oder Nicht-Blindheit, spielt keine Rolle, ist wichtig, dann geht wirklich zu jemand anderem. Und es ist mir gesamthaft, dass in 22 Jahren, bald 23, dreimal passiert, dass Leute gesagt haben, wisst ihr was, ich habe ein bisschen Angst, dass ihr effektiv etwas könntet verpassen aus diesem Grund. Und ich habe mich sehr bedankt, dass sie so ehrlich sind und es sagen. Weil ich bin ganz sicher, wenn etwas nicht richtig gegangen wäre, hätten sie nicht gedacht, es ist nicht gegangen, weil der Fall vielleicht auch nicht unbedingt zu dem Punkt hätte führen können, was sie wollen, sondern weil meine Anwältin blind war. Und das hätte ich dann sehr, sehr Mühe gehabt zu akzeptieren. Vor allem, wenn es nicht richtig gewesen wäre.
Ihr hört es persönlich auf DRS1. Wir sind im Stadttheater Biel und meine Gäste, ihr habt jetzt gerade Brigitte Kuti-Salvi gehört, sie ist Anwältin in Biel und Autorin von ihrem Buch, es heisst Lichtspuren. Sie erzählt dort, wie sie ihr Leben meistert. Und als zweiter Gast der Roman Tschäppeler, er ist diplomierter Chaospilot, Gründer vom Kommunikationskiosk Gutza hier in Biel, Musiker, Buchautor, ja, Buchautor von Koch und anderen Büchern. Es gibt zwei Bestseller von ihm. Und zwar gibt es da ein kleines Handbuch für Manager, oder für Leute, die einfach ihr Leben managen, wollen managen. Und ein Büchli mit 565 Fragen. Das heisst auch Fragebuch, so ein hellblauer Einband. Ein kleines Büchli, und ich schlage auf der Seite 70 Mal auf. Und da hat es einfach, es hat nur Fragen drin. Also die Frage 245, Roman Tschäppeler, hätten Sie sich gerne selbst als Freund?
Ja.
Warum? Warum?
Man muss sehr spontan antworten auf die Frage. Denn sie sind
meistens könnte noch eine kleine Gebrauchsanweisung geben. Genau.
Ja, die steht im Buch, das ist kein Problem. Ich finde es, ich glaube, ich bin lösungsorientiert, ich bin jemand, der zwar manchmal eigentlich Mühe hat mit zuhören, also ich schnurre sehr gerne, ich schnurre auch viel drin, das ist manchmal ein Problem, aber meine Freunde schätzen das sehr, weil ich kann mich sehr in ihre Situation hineinversetzen und bin nicht einer, der Befindlichkeiten nur abfragt, sondern nur einer, der schnell mal gefragt, ja, aber das könnte man ja so und so machen und hast du nicht schon gedacht, man könnte so? Und das wird sehr geschätzt von meinen Freunden. Wenn ich jetzt das nicht wäre, den würde ich mir gerne als Freund haben. Darum muss ich das mit Ja beantworten.
Okay. Ich tue die Seiten abfragen. 246. Können Sie verlieren?
Nächste Frage. Ich habe überhaupt kein Problem zu verlieren, wenn es keine Rolle spielt.
Sprich, wenn es eine spielt, wird es schwieriger.
Nein, also man kann es ja nicht rückgängig machen. Wenn man verloren hat, dann ist die Frage, eigentlich ist es eine dumme Frage, muss ich jetzt gerade sagen, in meinem Buch.
Aha.
Weil wenn man ja verloren hat, dann kann man nicht mehr wählen, ob man kann oder nicht. Es ist einfach mehr auch die Übersetzung von Frage ist natürlich, ob man ehrgeizig ist. Und das bin ich ja.
Aber die Frage, habe ich anders gehört, ist nicht, können Sie verlieren?
Also, können Sie verlieren?
Ja. Können Sie verlieren?
Ja.
Ja.
Also, nein. Also, ja, es kommt darauf an.
Ja, so ist es aber nicht, eigentlich.
Also, nächste Frage.
247. Ertragen Sie das Gefühl, von jemandem nicht gemocht zu werden? Erklären Sie.
Ja, das ist eigentlich kein Problem für mich. Wenn mich jemand nicht gern hat, dann soll man mich nicht gern haben. Es wird dann schwierig, wenn es eine Beziehung ist gesehen, wo vielleicht mal eine Beziehung ist gesehen und nachher passiert etwas und dann hat man sich nicht mehr gern, dann geht man dann entweder ins Kapitel Liebe oder Eifersucht von diesem Büchli rein. Aber das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, Frau Küchmann.
Aber es ist noch die letzte auf dieser Seite, die ist auch interessant.
Ja.
Haben Sie Ihren Partner schon mal geschlagen?
Nein. Also beim Spielen schon. Weil ich ja gerne gewinnen, aber physisch natürlich nicht, nein.
Wie kommt ihr auf diese Frage? Es ist unter dem Motto, wer sind Sie wirklich?
Wir haben uns überlegt, ich habe das zusammen mit Michael Krogerus, auch ein Chaospilot, geschrieben, wie das andere Büchlein auch. Wir haben uns überlegt, Das ist eine kleine Disziplin. Also Fragebücher gibt es. Es gibt bekanntes Beispiel frisch die Fragebogen oder Proust und andere Bücher und Listen. Oftmals sind dort die Fragen sehr intelligent. Und wir haben uns überlegt, ja, aber wir wollen nicht uns in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen ein Buch machen, das beantwortbar ist. Das ist ein bisschen eine Anleitung für ein Tagebuch, meinetwegen. Man kann ja auch ins Buch reinschreiben. Es hat auch Listen drin, die man ankreuzeln kann. Man kann kleine Berichte reinschreiben. Wir haben überlegt, es ist wichtig, dass jede Frage beantwortbar ist. Und ein Teil, jetzt das mit dem, ob man den Partner schon mal geschlagen hat, ich glaube, da könnt ihr mir ein bisschen helfen. Es gibt auch Affekthandlungen und es gibt natürlich auch eine Abstufung. Also irgendwie mal wirklich so dermaßen die Fassung verlieren, dass man einen Klapf, einen Waschen jemandem hält. Oder? Das ist ja eher ein Unterschied, als wenn das die ganze Zeit gemacht wird oder wenn einem das Temperament dermaßen durchgeht. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Und darum ist die Frage, glaube ich, werden ein paar Leute mit Ja können beantworten, also dass sie ihren Partner auch schon geschlagen haben. Die Frage ist natürlich nachher weiter, ja, wie geschlagen.
Das Büchli hat eben «Bleiben Sie sich keine Antwort schuldig». Und das andere ist ein Büchli, wo Erfolgsmodell, ganz einfache Skizzen, einfache Beschreibungen. Und er hat gesagt, ihr hättet es gerne einfach. Könnt ihr eine von eurem Erfolgsmodell einfach kurz uns sagen?
Also jetzt, was ich einen grossen Unterschied finde, ist, wir nennen das komischerweise Gummibandmodell. Oftmals, wenn man vor einer Entscheidung steht, dort macht man ja die Liste, so Pro, Contra. Also was spricht dafür und was spricht dagegen. Jetzt, wenn man nur die Frage leicht umdreht, dann gibt es eine andere Dimension auf die Frage, nämlich, was zieht mich weg vom Status quo und was haltet mich im Status quo? Jetzt kann man sagen, ja, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass es nicht negativ formuliert ist. Wenn man Pro oder Contra fragt, dann nimmt man ganz klar Stellung, dass ich zum Beispiel, das habe ich gemacht, wo meine Entscheidung war, ob ich auf Dänemark studieren soll und das machen. Dann habe ich das auch gemacht und habe Pro-Contra-Liste gemacht und dann extrem viele Gründe gefunden, nicht zu gehen. Ich bin dann trotzdem gegangen. Also ich habe mich nicht von der Anzahl, der Gründe beeinflussen, sondern mehr so, wenn ich jetzt alles in diesem gemachten Nestchen auskoste, das ich hier schon habe, einen tollen Job und die Kulturfabrik und tolle Freundin und ein super Netzwerk und ihre schöne, im besten Land der Welt, der Schweiz. Also wieso sollte ich jetzt das behalten mit, damals 22, habe ich dann gefunden, ich muss das durchbrechen. Und dort ist die Frage vielmehr gesehen, was zieht mich weg und was hält mich da? Und das finde ich zum Beispiel etwas, was man sich auch bei kleineren Entscheidungen so fragen
kann. Das tut ja immer auch so ein bisschen evozieren, ja, man muss es richtig machen, so Büchli, oder man muss es eben machen, dass es zum Erfolg führt. Aber es ist doch manchmal macht man es falsch und es kommt gleich gut.
Nein, also das ist nicht, das sind keine Erfolge. Ja, das ist immer so, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht mit eurem Verlag. Der hat ja auch euren Titel, wie ihr vorhin schon gesagt habt, Lichtspuren frei können wählen. Bei uns war es so ein kleiner Konflikt gewesen.
Und wir haben aber ziemlich gekämpft. Also ich habe sicher 30 Vorschläge gemacht. Und sie auch.
Okay.
Und am Schluss, das ist effektiv ein Titel, den ich vorgeschlagen habe, was ich gefunden habe, das stimmt, das ist gut. Und der gefällt mir auch sehr. Aber es ist also nicht gerade auf einen Schlag gekommen. Sie haben gar nicht meinen ersten Wunsch gerade angenommen.
Ja, bei uns haben sie eben nicht einmal einen angenommen. Nein, ich
wollte... Sie haben gemacht, was sie
ja, haben. Ja, nein, wir sind für ihn, das ist ja so, das wisst ihr auch, wenn man publiziert, dann geht es auch darum, dass ein grosses Team dazukommt, in dem Sinne Verlag. Da geht es auch um Geld, also muss irgendwo auch Marketing, technisch alles stimmen und das Cover etc. Darum heisst das Buch Erfolgsmodelle. Das, was es suggeriert, ist, dass jetzt ich und der Michael Krogerus hier irgendwie sagen, wie man erfolgreich wird. Das ist das Buch nicht. Es stellt Fragen. Und das ist jetzt vielleicht interessant. Also das Büchli muss man sich ja so vorstellen, dass man versucht, die Welt zu vereinfachen. Also man hat gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist jetzt natürlich eine Dimension mit der Frau. Ja, aber mit der Frau Kuti Salvi am Tisch ist es natürlich, jetzt gibt es eine andere Dimension. Das Büchlein hat links immer einen Text, der ein Modell aus Soziologie, Wirtschaft, Psychologie kurz erklärt. Und rechts ist ein Modell, eine Zeichnung dazu, die das quasi auf einen Blick erklärt.
Ja, darf ich schnell sagen, wenn ihr mich schon ansprecht, ich tue mir sehr viele Sachen beschreiben, gehe sehr gerne Ausstellungen und bei mir im Büro, wenn ihr mal würdet kommen zu einem Kaffee, lade ich euch sehr gerne, hat es viele Bilder, das ist fast das Erste, was bei mir irgendwo reinkommt, sei es in einer Wohnung, sei es im Büro, ich brauche das. Also von dem her, wenn ich euer Buch lese, und das wird ich sicher, das macht mich wirklich sehr neugierig, dann werde ich mir auch die Bilder beschreiben.
Okay. Und was hängen denn bei euch für Bilder in der Wohnung?
Eher abstrakte Bilder. Jetzt nehme ich zum Beispiel ein paar, die vielleicht hier bekannt sind. Itten, sagt euch das vielleicht etwas. Oder Dickerhof, zum Beispiel Urs Dickerhof von Biel. Also eher abstrakte Bilder. Im Büro habe ich ganz ein grosses Plakat mit Skulpturen. Das war in einem Garten von Henri Laurence. Das ist ein Bildhauer, ein Franzose, den ich sehr gerne hatte. Seine Skulptur konnte ich berühren, weil es eine Ausstellung gegeben hat im Kunstmuseum Bern.
Aber also, ist das für euch also der Grund, wieso dass ihr das Bild oder diese Skulptur oder diese Skulptur wählt, dass sie haptisch erlebbar ist, also mit betastbar?
Nein,
oder
gar einfach nicht. Nach Beschreibung? Das ist das Einzige, was ich so habe. Alle anderen sind völlig abstrakt und dann tue ich mir von verschiedenen Leuten beschreiben. Wenn ihr und Frau Killemann mir das Gleiche beschreiben, werdet ihr erstaunt sein, wie unterschiedlich das ihr seht. Und das war für mich ganz ein grosser Trost, als ich mir gedacht habe, okay, ich sehe nicht und stelle mir die Sachen vor, sicher nicht ganz richtig. Aber wer sieht richtig, was heisst das? Und es gibt so viele Arten zu sehen. Und wenn ich an Ausstellungen gehe, am liebsten mit 3-4 Leuten, die mir sehr nahe stehen, haben sie sehr bald Streit untereinander, weil jeder will mir das Richtige beschreiben. Und ich entdecke sicher so viel über das Bild wie über die Leute, die mit mir rum sind, an Ausstellungen oder sonst irgendwo. Das wäre genau gleich mit euren Modellen. Also das werde ich sicher üben und ich freue mich schon.
Okay. Also eure Modelle genau, sind einfach und jeder kann eigentlich drinnen sehen, was er braucht.
Ja, aber wie gesagt, das ist eine Fragestellung. Also es, wir kennen das von der Schule zumindest noch, da die Modelle, die so eine Y-Achse und eine X-Achse haben und irgendeinen Wert. Und dann ist das ein Verhältnis. Genau so schaffen wir in diesem Buch auch und fragen uns, ein bekanntes Zeitmanagement-Modell ist ja nicht, dass man fragt, was muss ich jetzt machen, sondern unterscheiden zwischen dringlich und wichtig. Also es gibt ja jede Aufgabe, die man lösen muss, hat eine gewisse Wichtigkeit und eine gewisse Dringlichkeit. Und wir versuchen mit diesen Modellen es zu vereinfachen, dass wir komplexe Themen auf zwei, manchmal drei Dimensionen abbrechen. Aber in diesem Fall wäre es, wie wichtig ist etwas und wie dringend ist etwas. Und dann kann man dort drinnen visuell darstellen, welche Aufgaben man vielleicht als erstes erledigen
sollte. Also das ist eigentlich ein bisschen das Zentrum des Chaos-Pilot. Oder wenn man etwas entscheiden muss, gibt es ganz viele Aspekte, ganz viele Teile. Und die vereinfachen. Navigieren durch das Chaos.
Genau. Und das ist eins Mittel. Wir werden zum Teil auch, dass sich so komischerweise zu einem Bestseller entwickelt hat, schon auch konfrontiert mit: Ja, aber die Welt ist eben nicht so einfach. Also, was macht ihr da mit diesen Achsen und mit diesen Modellen und sagen, die Welt sei ganz einfach? Natürlich ist es nicht, aber wir sind ja nicht fähig, alles aufs Mal zu fassen. Also, das heisst, wir müssen irgendwo eine Priorität setzen und mal einen bestimmten Aspekt von einem grossen Thema anschauen, vielleicht zwei. Aber wenn wir schon drei müssen anschauen, ja, dann wird es schon kompliziert. Ich glaube, da spreche ich vielen aus dem Herzen. Und ganz ehrlich gesagt, vor allem mir und Michael Krogerus, meinem Co-Autor, ist es so gegangen. Und wir haben das Bücher ja primär für uns geschrieben. Dass nachher andere sich auch dafür interessiert haben, ist natürlich umso schöner.
Ja, jetzt ist es notabene ein Bestseller geworden.
Ja, das ist doch gut.
Frau Kuti-Salmi, es geht schon langsam auf das Ende von der Sendung zu. Eine Sache interessiert mich einfach noch. Bei blinden Leuten oder ob, also gibt's gerade bei so strahlenden Erscheinungen, wie dir eine sind, sehr spezielle, ist häufig so ein bisschen das Vorteil, ja, die blinde Seherin, sie weiss einfach mehr und sie sieht es und sie, obwohl, gerade weil sie es nicht sieht, sieht sie es. Werdet ihr mit diesem Vorurteil konfrontiert?
Das kommt vor, aber sobald Leute mich besser kennen, werden sie sehr enttäuscht und merken, dass ich nicht viel mehr weiss. Trotz Blindheit. Und nein, es ist wirklich effektiv. Es sind Fragen, die immer wieder kommen. Oder Leute, die das Gefühl haben, man ist empfindlicher oder man hört besser oder weiss nicht was. Es ist einfach die Aufmerksamkeit, die bei mir sicher gestiegen ist, weil mir nur vier Sinne übrig bleiben. Und das ist klar. Dann kann ich viel mehr Zeit und Raum und Platz, aber weil ich auch sehr eben interessiert bin. Also man kann blind sein und uninteressiert und sehend und uninteressiert und umgekehrt. Genau gleich mit der Ausstrahlung. Ich hoffe, auch wenn ich nicht blind geworden wäre oder wenn ich morgen wieder sehe, dass ich meine Ausstrahlung nicht verliere. Sonst wäre es wirklich traurig.
Was wäre denn, wenn ihr morgen wieder gesehen?
Ah, ich wäre natürlich sehr, sehr froh, wenn ich wieder könnte sehen. Für mich ist blind sein ein Minus, wo ich probiere, so gut wie möglich zu kompensieren, aber sehe, ist etwas Wunderschönes. Aber ich denke, ich würde ab und zu immer noch die Augen schliessen oder ich würde Verbundenheit zu dem, was ich auch können lernen und das, was bereichernd war, nicht verlieren. Ich habe es ja schon gesagt, ich tue gerne addieren und nicht einfach wegnehmen. Also das Blindsein würde in mir irgendwo das, was schön dran war, was ich entwickelt habe oder durfte erfahren, das möchte ich behalten. Ich möchte es nicht einfach verlieren, wenn ich morgen wieder würde sehen, wäre ich einfach eine Sehende mit einem blinden Teil, der da bleibt, wie ich heute blinde bin, mit einem Teil von einer Sehende, die immer noch anwesend ist und präsent ist. Ich will nur noch schnell etwas sagen zum Buch «Lichtspuren», weil ihr habt gesagt, euer Buch, und ich muss korrekterweise sagen, es ist, die Übersetzung ist nicht von mir, ist von der Katja Meintel, und ich finde die Übersetzung wahnsinnig fein und gelungen. Also ich bin sehr glücklich darüber, und weil ich auch Deutsch kann, bin ich natürlich sehr gespannt gewesen, was aus meinem Buch wird, das ich auf Französisch habe geschrieben. Und ich habe das Gefühl, das ist mein Buch, aber ein kleiner Teil ist auch ihres Worte. Also das finde ich wichtig zu sagen.
Wir kommen zum Schluss, Roman Tschäppeler. Wir sind hier im Bieler Stadttheater. Seid ihr als Bube eigentlich auch schon da gewesen?
Ja, also als in der Gimmerzeit bin ich ein paar Mal.
Hat man nach daher geschleppt?
Genau.
Seid ihr gerne gekommen? Habt ihr gute Erinnerungen?
Ja, sehr, aber manchmal ist es ein bisschen uncool gewesen, wenn man ins Theater ist gegangen. In dieser Zeit. Man hat ja Theater und so. Aber unser Deutschlehrer, der Herr Stähli, hat das wunderbar gemacht. Er hat natürlich die besten Stücke ausgesucht. Und dann sind wir fasziniert raus.
Ich greife nochmal auf euer Fragebüchlein. Das ist ja Fundgrube für Journalistinnen und Journalisten. Du nimmst die Frage 565 noch Fragen. Welche Frage stellen Sie sich im Leben immer wieder?
Wieso immer ich?
Was heisst das?
welche Frage stellen wir immer wieder? Kommt alles gut? Mhm. Das ist meine Frage, die immer wieder kommt.
Mhm. Ich höre dahinter so die Frage nach dem, ja, nach dem Vertrauen. Man muss so ein bisschen, kommt alles gut? Okay, hoffentlich kommt es gut. Brigitte Kutisalbi, was stellt ihr euch immer wieder für eine Frage im Leben?
Was erwartet mich echt? Morgen, übermorgen, in 10 Jahren.
Und wie lautet die Antwort darauf?
Ich bin gespannt.
Ego.
Sehr schön. Das war es persönlich aus dem Stadttheater Biel mit meinen Gästen Roman Tschäppeler und Brigitte Kutisalbi. Merci vielmals, dass ihr sie gekommen seid. Und merci fürs Zuhören. Also noch schönen Sonntag.
Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.